D-Radio Wissen. 100.
Wir nähern uns dem Fluss. Der Jeep fährt nun kaum noch schneller als Schritttempo. Ich sitze im Auto hinten rechts. Mein Aufnahmegerät ist etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Niemand im vollbesetzten Jeep darf das Gerät sehen. Ich starte die Aufnahme im Rucksack, greife den Rekorder, hebe ihn schnell durchs offene Seitenfenster. Ich tue so, als lege ich meine Hand aufs Autodach. Niemand hier im Auto hat die Aktion bemerkt, denn alle schauen gebannt nach vorne. Vor der Brücke sitzen zwei Wächter im Schatten. Mir stockt kurz der Atem wegen des Aufnahmegeräts in meiner Hand. Sie winken uns durch. Auch ihnen ist das Gerät nicht aufgefallen. Wir fahren langsam über die Brücke. Ein provisorisches Konstrukt aus Stahlträgern. Unter uns bricht der Omo-Fluss über einen Wasserfall. Der reißende Strom ist braun, ein Zeichen für die Regenzeit. Das Wasser unter uns tobt. Wir sind alle fasziniert. Anhalten dürfen wir nicht, sagt der Reiseführer am Steuer. Fotos machen ist strengstens verboten. Und zwar wegen dem, was direkt vor uns liegt. Und weshalb ich hier bin. Am anderen Ufer zweigt eine Trennwand einen Teil des Flusses ab. Es ist der Anfang eines mächtigen Kanals, etwa 15 Meter breit. Das braune Wasser fließt hier nur noch träge. Die Wände des Kanals sind fast senkrecht. Alles ist neu. Die Kunststoffplanen schauen oben noch heraus. Die flache Buschsavanne ist von Bulldozerspuren zerpflügt. Der Kanal ist Teil eines gigantischen Bewässerungssystems. Und Äthiopien will unbedingt verhindern, dass die Welt davon erfährt. Wir fahren weiter. Eine Minute später haben wir einen Grund zu stoppen. Paviane sitzen am Kanal und trinken. Ein ideales Fotomotiv für eine Touristin. Ich nutze die Gelegenheit und schieße ein Foto nach dem anderen. Von dem Kanal. Die Affen interessieren mich nicht. Mir geht es nur um die Baumaßnahmen. Und bei jedem Auslösen denke ich, hoffentlich merkt niemand, dass ich eine Journalistin bin. Ich bin aufmerksam geworden auf die Vorgänge hier im Omo-Tal durch einen Artikel des BBC-Reporters Matthew Newsom. Vor anderthalb Jahren hat er versucht, eine offizielle Akkreditierung zu bekommen. Vergebens. Dann ist er auf eigene Faust in die entlegene Region im Südwesten Äthiopiens gereist. Schon nach wenigen Stunden wurde er von der Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis gesteckt. Sein Artikel handelt deshalb hauptsächlich davon, wie er aus dem Gefängnis geflohen ist. Ich habe angefangen zu recherchieren und bin auf Ethnologen gestoßen, die jahrelang im Omo-Tal die Nomadenvölker erforscht haben. Jetzt ist keiner von ihnen mehr hier. Sie haben mir erzählt, wie sie mit fadenscheinigen Begründungen von der Regierung aus der Gegend vertrieben worden sind. Selbst NGOs, die sonst überall in Äthiopien aktiv sind, gibt es im Omo-Tal nicht. Deren Verträge wurden nicht verlängert. Äthiopien ist eine Einparteiendiktatur. Seit Jahren werden riesige Bauvorhaben durchgesetzt. Straßen, Flughäfen, Staudämme und Eisenbahnbauten. Ob die Menschen das wollen? Gefragt werden sie nicht. Manche sprechen deshalb auch von einer Entwicklungsdiktatur. Das große Vorbild ist China. Kein Wunder, dass Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, zu möglichen ökologischen Schäden oder zu den Rechten der betroffenen Menschen, nicht willkommen sind. Besonders nicht im Omo-Tal. Wenn ich trotzdem von dort berichten will, dann geht das nur verdeckt als Touristin. Die Sonne geht auf. Das Dunkel der Nacht hebt sich und die Umrisse von Bäumen und Büschen werden sichtbar. Dazwischen stehen einfache Rundhütten aus Holzstöcken, darauf ein Strohdach. Die Hütten sind weitläufig umzäunt mit Ästen und Dornen. In dieser Umzäunung stehen Dutzende Kühe. Die Tiere sind ruhig. Die Rinder sind der einzige Besitz der Menschen hier. Ich bin in einem Dorf der Mursi im Omo-Tal. Wir haben hier Unterschlupf gefunden, nachdem wir den Omo-Fluss überquert haben. Ich habe in meinem Zelt geschlafen, mitten im Dorf. Das Dorf erwacht langsam. Die Mursi schlafen unter freiem Himmel zwischen ihren Rindern, auf Kuhledermatten. Als Kissen dient ein kleiner Holzschemel, den sie tagsüber auch als Stuhl benutzen. Im ganzen Dorf blanke, festgetretene Erde. Die Kinder machen sich ans Melken der Kühe. Mit den ersten Lichtstrahlen kommen auch die Fliegen. In Trauben sitzen sie an den Augen und den Nasenlöchern. Die Menschen im Dorf sind nahezu nackt. Sie hüllen sich lediglich in ein Tuch. Das gleiche, das sie auch als Decke zum Schlafen nutzen. Viele Frauen haben eine merkwürdige Unterlippe. Sie sieht aus wie ein dicker, schrumpeliger Regenwurm. Das ist die aufgeschnittene Lippe, in der die Frauen an Festtagen oder wenn Touristen kommen, ihren verzierten Tonteller klemmen. Diese untertassengroße Scheibe macht die Mursi-Frauen zu begehrten Fotomotiven. Um nicht aufzufallen, gebe auch ich der einen oder anderen Frau 10 Birr, umgerechnet 30, 40 Cent, um sie fotografieren zu dürfen. So friedlich hier alles wirkt, der Unmut unter den Mursis ist groß.
Die Regierung versteht uns nicht. Im Gegenteil, sie belügen uns nur.
Niemand weiß, dass ich die Gespräche aufzeichne. Meinen Rekorder trage ich unter einem Buch. Keiner darf das Gerät sehen. Auch nicht unser Reiseführer, der für mich übersetzt. Weil niemand weiß, dass ich aufnehme, kann ich die Namen meiner Gesprächspartner nicht preisgeben. Deshalb sind auch die Stimmen verfremdet. Die 10.000 Mursi sind wie die anderen 12 Stämme des Omo-Tals Nomaden. In dem Dorf sehe ich keine Spuren von Reichtum oder Fortschritt. Die Kinder gehen nicht in die Schule. Die Hütten sind bis auf wenige Kochutensilien und die Kuhledermatten kahl. Der ein oder andere Mursi hat ein Handy. Und fast alle Männer tragen über die Schulter eine Kalaschnikow. Wegen der vielen Rinderdiebe, sagen sie mir.
Die Stämme verstehen sich mittlerweile besser. Früher haben wir uns die Rinder gegenseitig geklaut. Heute versuchen wir uns gegenseitig zu helfen.
Nicht nur die Mursi haben Angst vor dem, was sich ein paar Kilometer weiter von hier am Omo-Fluss abspielt.
Es werden gerade Blechhütten für uns gebaut, unten am Fluss. Wir werden dorthin ziehen und unsere Kultur aufgeben müssen. Und wehe, das kritisiert einer. Die Regierung hat überall Spione, auch unter den Mursi.
Die äthiopische Regierung will nicht, dass über die Nomadenstämme im Omo-Tal berichtet wird, wie sich ihr Leben verändert durch den Bau einer riesigen Zuckerrohrplantage. Die Menschen hier im Dorf können sich noch gut an den Tag erinnern, als sie davon erfahren haben. Im Januar 2011 kommt der mittlerweile verstorbene Ministerpräsident Meles Zenawi in die Provinzhauptstadt Jinca. Er kündigt massive Veränderungen für das Omo-Tal an.
Wenn die Arbeit getan ist, so unsere feste Überzeugung, wird sich diese Gegend von Grund auf wandeln. Davon werden sowohl Sie als auch 100.000 anderer Äthiopier profitieren, nämlich durch die Schaffung von Arbeitsplätzen.
800 Millionen Dollar will die Regierung in das sogenannte Omo-Kuras Sugar Development Project investieren. 6 Zuckerrohrfabriken sollen entstehen, über 100.000 Arbeitsplätze werden geschaffen. In einer Gegend, die bisher nur von Nomadenstämmen bewohnt und von Abenteurern besucht wird. Die Zuckerrohrplantage wird eine Fläche von 250.000 Hektar umfassen. Das entspricht der 5-fachen Ausdehnung des Bodensees. Damit wird die Plantage zu den größten in Afrika gehören.
Es wurde damals auch untersagt, Fragen zu dem Projekt zu stellen. Jegliche Aktivitäten gegen das Projekt wurden unter Strafe gestellt. Wir bekamen ein ungutes Gefühl, zu Recht, denn sofort kam es zu Verhaftungen. Leute wurden einfach eingesperrt. Man hatte ihnen nachgesagt, sie würden das Projekt bekämpfen. Da haben wir es mit der Angst zu tun bekommen.
Diese Angst spüre ich bei allen Gesprächspartnern. Immer dann, wenn wir über ihre Zukunft und die Zuckerrohrplantage reden.
Du darfst nur Ja, Ja, Ja sagen bei der Regierung. Außerdem versuchen sie, die Stämme hier gegeneinander auszuspielen.
Herzstück des Projekts ist ein gigantischer Staudamm. Giebe 3 steht 300 Kilometer weiter stromaufwärts. Die fast 250 Meter hohe Staumauer ist mittlerweile fertiggestellt. Giebe 3 wird bald den Südwesten Äthiopiens mit Strom versorgen. Auch das Omo-Tal und die Zuckerrohrfabriken. Bereits 2006 haben die Bauarbeiten an dem Damm begonnen. Also schon 5 Jahre bevor Ministerpräsident Zenawi die Nomaden des Omo-Tals über die Zuckerrohrplantagen informiert hat. In den Weiten des Omo-Tals entsteht gerade ein riesiges Kanalsystem. Etwa die Hälfte des Omo-Wassers soll für die Plantagen entnommen werden. Und das wiederum hat Konsequenzen für den Turkana-See, den weltgrößten Wüstensee, Weltkulturerbe. Der Turkana-See in Kenia wird zu 90% vom Omo gespeist. Wenn der Zufluss halbiert wird, dann prophezeien Geologen und Ökologen einen zweiten Aralsee, der ja in großen Teilen ausgetrocknet ist. Die Baustellen der Zuckerrohrfabriken und die Plantagen kann ich nicht besuchen. Sie sind Sperrgebiet. Angeblich wird sogar Diplomaten der Zutritt verweigert. Von einer Anhöhe kann ich mir trotzdem einen Eindruck von der Dimension des Projekts machen. Eine schier unendliche Ebene liegt vor mir. Auffällig in der pastellfarbenen Landschaft sind die langen hellgrünen Streifen. Hier wächst bereits das Zuckerrohr. Mit dem Teleobjektiv der Kamera erkenne ich die Baustellen der Fabriken. Kräne, Betonträger, Stahlkonstruktionen. Einlass haben nur Arbeiter und die Stämme des Tals. Noch.
Wir können unsere Rinder noch zum Omo treiben, um sie zu tränken. Aber das ändert sich bald. Es werden Zäune gebaut. Danach sind wir auf die Wasserlöcher angewiesen. Und die sind zu klein für unsere Herden. Wir werden die Tiere also verlieren.
Wir fahren in die Stadt Hana und nähern uns damit wieder dem Fluss und der Plantage. Wir sehen zahlreiche Sicherheitskräfte. Sie tragen braune oder grau-schwarz gestreifte Uniformen. Es gibt wenige Gründe, als Touristin nach Hana zu fahren. Mir ist mulmig. Dem Reiseführer sage ich, dass ich Proviant kaufen möchte. Mir fällt sofort auf, dass Hana eine junge Siedlung ist. Nicht mehr als eine breite Schotterstraße, an der sich rechts und links Wellblechhütten oder Bambusverschläge reihen. Friseure, Obsthändler, provisorische Tankstellen, aus denen das Benzin aus Fässern gepumpt wird. Die Leute gehen langsam in der prallen Sonne. Die meisten sind westlich gekleidet, in Hemd und Hose. Aber ich sehe auch Bodis, Mursi, Hama und andere in ihren Umhängen. Den Stock in der Hand und das Gewehr über die Schulter. Und eben Soldaten, die unter den Bäumen im Schatten stehen. Wir frühstücken in einem einfachen Restaurant. Plastikstühle, 3-4 niedrige Tische, Lehmboden. Über uns eine bunte Plane. Tee gibt's hier und Omelette und die neuesten Informationen und Gerüchte. Die Frau, der das Restaurant gehört, ist erst seit 2 Jahren hier.
Die Geschäfte gehen gut. Fast jeder Laster, der hier durchkommt, hält in Hana. Ich bin zufrieden. Aber ohne die Plantage wäre ich nicht hier.
Die Gespräche finden in freundschaftlichem Plauderton statt und werden durch meinen Reiseführer übersetzt. Ich muss ständig darauf achten, meine Fragen nicht wie eine Journalistin zu stellen. Die Frau berichtet von Spannungen, die sich in Hana häufen. Mein Aufnahmegerät läuft versteckt im Rucksack mit.
Die Stimmung hier ist merkwürdig, sehr gespannt. Es kam in den letzten Wochen immer wieder zu Gewalt. Das sind oft Racheakte, heißt es. Wenn sich die Bodis, Mursi, Hama oder andere Stämme ungerecht behandelt fühlen, dann rächen sie sich. An den Leuten hier in der Stadt oder an den Sicherheitskräften. Gestern Abend wurden plötzlich alle Generatoren abgestellt, damit die Polizei diese Gangster besser jagen konnte in der Dunkelheit.
Ich verstehe nicht genau, was der Grund für die Gewalt ist und kann kaum nachhaken. Aber all das hätte mit der Zuckerrohrplantage zu tun, meint mein Reiseführer. Dass hier im Tal Tatsachen geschaffen werden, sehe ich nicht nur aus der Ferne. Wir besuchen weitere Dörfer. Immer wieder begegnen uns schwer beladene Lkw. Sie transportieren Baumaschinen, Container, Baumaterial. Mir fällt jedes Mal auf, wie hilflos die Menschen in den Nomadendörfern dem Treiben zusehen. In einer Siedlung nicht weit entfernt von Hana lerne ich ein Stammesmitglied der Bodis kennen, der als Wächter auf einer der Fabrikbaustellen gearbeitet hat. Wir sitzen unter einem Baum im Schatten.
Ich habe den Job wieder aufgegeben, obwohl der okay war und ich gutes Geld verdient habe. Meine Herde hier im Dorf habe ich behalten. Meine Kinder hatten währenddessen auf die Tiere aufzupassen. In der Zeit habe ich meine kleine Tochter verloren. Sie starb an Malaria. Wenn ich öfter hier gewesen wäre, hätte ich daran vielleicht etwas ändern können.
Für den Mann ist klar, wer Schuld an dem Tod seiner Tochter hat.
Das liegt an dem Kanal. Der fließt ganz langsam und führt auch in der Trockenheit viel Wasser. So viel Malaria hatten wir früher nicht hier in der Trockenzeit.
Die Bodis siedeln näher am Omo-Fluss als die meisten anderen Stämme. Die Bodis seien die ersten gewesen, die von dem Projekt betroffen waren, erklärt mir ein anderer Mann.
Die Arbeiter schieben mit ihren Bulldozern alles beiseite. Wir sind dann vor den Bäumen unserer Urahnen in die Knie gegangen und haben darum gefleht, diese stehen zu lassen. Sie haben dann 3, 4 stehen gelassen. Heute sitzen die Arbeiter selber darunter und genießen den Schatten. Aber drumherum ist braune Wüste. Und die Berge aus Gras, Büschen und Bäumen, die sie mit ihren Baggern zusammenschieben, die brennen sie ab mit Flammenwerfern. Überall brennt es hier.
Wir sitzen auf dem Boden und schauen in den Himmel. Da und dort steigen Rauchsäulen auf.
Es kommen jetzt Hunderttausende von Hochland-Äthiopiern hierher, um in den Fabriken zu arbeiten. Die bringen Pornofilme auf ihren Handys mit und Prostituierte. Unsere Krieger gehen zu den Frauen, auch um neue Stellungen auszuprobieren. Und es gibt hier mittlerweile viel Alkohol.
Die Männer erzählen viel. Sie sind frustriert und überlegen gar nicht mehr, ob hier vielleicht irgendwo Spitzel sitzen. Wahrscheinlich ist es ihnen egal. Der Staat diktiere ihnen, dass sie ihre Herden verkaufen müssen. Pro Familie bekämen sie 1 Hektar Land zugesprochen. Dort könnten sie dann anbauen, was sie zum Leben brauchen.
Es heißt, wir müssten in 1 Jahr umsiedeln. Dann soll am Fluss alles bereit sein für uns. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das einfach mit uns machen lassen.
Aber es sind nicht nur die Menschen, deren Existenz bedroht ist. Wir machen einen Abstecher in den Omo-Nationalpark. Eine bergige Landschaft, schroffe Felsen, daneben weite, flache Savannen mit hohem gelbem Gras. Der Nationalpark ist das größte äthiopische Refugium der Elandantilope. Das majestätische Tier ist die größte Gazelle Afrikas. Auf unserer Fahrt sehen wir massive Straßenbaustellen. Bagger und Walzen stampfen Pisten aus der Buschsavanne. Chinesische Ingenieure vermessen den Verlauf der Straßen. Äthiopier sitzen in den Führerhäusern der Maschinen. Ein Drittel des Parks soll der Plantage geopfert werden. 1500 Quadratkilometer. Das ist 2-mal die Fläche Hamburgs. Vor unserer Fahrt in den Park konnte ich mit Wildhütern sprechen. Sie sagten sinngemäß:
Der Park wird für das Projekt geopfert. Straßen und Kanäle behindern die Zugbewegungen der Tiere. Wir glauben zum Beispiel, dass die Elefanten in die Kanäle fallen und dort ertrinken. Die Wände sind so glatt und steil, die kommen da nicht mehr raus.
Wir sind nicht konsultiert worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in ein ökologisches wie soziales Desaster steuern. Aber es gibt hier ganz klar die Haltung, das Projekt auf Biegen und Brechen durchziehen. Wer kritisiert, der ist gegen den Staat und gegen Entwicklung. Wir können nur beobachten, haben aber keine Handhabe.
Noch erlebe ich den Omo-Nationalpark als entlegene Rückzugsstätte für seltene Säugetiere und Vögel. Aber ihr Lebensraum wird sich demnächst dramatisch verändern. Auf der Rückfahrt in das Dorf, in dem wir zelten, sehen wir mit einmal einen Häuserkomplex, mitten im Busch. Einstöckige Gebäude mit Wellblech gedeckt. Die Fenster und Türen sind vernagelt. Der Reiseführer erzählt, das sei einmal eine Schule und eine Krankenstation gewesen. Die Station wurde aber geschlossen, nachdem die Mursi die Lehrerin erschossen hatten. Kurz vorher sei ein Mursi-Kind von einem Auto überfahren worden. Der Fahrer sei geflohen. Und der Stolz der Mursi gebiete es, Rache zu nehmen. Die Lehrerin sei eine Vertreterin der Hochland-Äthiopier gewesen. Nur die haben Autos in der Gegend. Ich bin zurück im Dorf. Es ist Abend. Die Sonne geht schnell unter. Die Tiere werden zurück in den Kral getrieben. Die 7 Familien besitzen zusammen rund 1000 Tiere. Die Mursi-Männer haben Besuch bekommen von den Bodis. Die Männer trinken Areke, ein aus Mais gebrauter, milchiger, hochprozentiger Likör. Die Frauen kochen und versorgen das Vieh, so wie immer. Den Männern ist der Alkohol deutlich anzumerken. In den Dörfern wird fast jeden Abend getrunken. Die Stimmung ist gereizt. Ein Reisebegleiter versucht zu übersetzen.
Früher haben wir die Waffen gegen euch gerichtet, weil ihr unsere Rinder geklaut habt. Heute sollten wir sie gegen die richten, die uns unser Land nehmen.
Noch sind es Worte. Aber der Stolz der Stammesmitglieder, die Unerbittlichkeit der Regierung und der Alkohol machen das Omotal zu einem brandgefährlichen Gemisch. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Und es gibt ja schon vereinzelt Gewalt im Tal. Dann die hohe Präsenz von Sicherheitskräften und die Nomaden mit ihren Kalaschnikows. Wir verlassen das Omotal. Die Fahrt zum Flughafen dauert Stunden. Viel Zeit also nachzudenken über das, was ich erlebt habe. Da ist der unbedingte Wille einer Regierung, Entwicklung voranzutreiben. Äthiopien tut genau das, was wir von den Staaten Afrikas immer fordern. Doch die Regierung beteiligt ihre Bevölkerung nicht. Sie diktiert. Aber kann man mit den Mursi und Co. überhaupt verhandeln? Mir fällt der Alkohol ein und die Blutrache. Ehrliche Verhandlungen mit den Nomaden wären zäh und langwierig. Und Zeit will diese Regierung nicht verlieren. Im Flugzeug fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin als Journalistin nicht aufgeflogen und meine Reisebegleiter haben nichts erfahren von meinen wahren Beweggründen, das Tal zu besuchen. Ich fliege in die Hauptstadt Addis Abeba und schaue aus dem Fenster. Da unten schlängelt sich ein brauner Fluss durch die Berge. Weiter rechts glänzt es, ein See im Gebirge. Das ist der Gebe-3-Stausee. Es ist nur eine Wand aus Beton. Aber eine Staumauer, die so viel verändert.